Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Die Frage provoziert, und das soll sie wohl auch. War Kant ein Rassist? Fragte die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften und lud zu einer langen interdisziplinären Diskussionsreihe ein, die im November begann und erst jetzt beendet wurde. Kant ein Rassist? Ausgerechnet der Philosoph, der mit dem Universalismus die Idee von der Gleichheit aller Menschen formuliert hat? Wie immer bei Kant gilt auch hier, es ist alles nicht so einfach, denn tatsächlich finden sich bei ihm Textpassagen, die nach heutigem Verständnis rassistisch sind. Nur Kant lebte im 18. Jahrhundert und war ein Kind seiner Zeit. Andreas Beckmann hat die Diskussionsreihe für uns von Anfang an verfolgt und bei uns auch schon darüber berichtet. Hier ist sein Resümee.
Wenn wir Kants Ansichten über Rasse unzensiert lesen würden, könnte man behaupten, dass das rechtsextreme Weltbilder sind.
Mit der Frage, ob Kant ein Rassist gewesen sei, hält sich Cengiz Barskanmaz in seinen Forschungen zu Recht und Anthropologie am Max-Planck-Institut in Halle nicht lange auf. Kant war ganz offensichtlich eine vielschichtige und damit widersprüchliche Persönlichkeit, die auch rassistische Sätze gesagt und geschrieben hat. Das ist für Cengiz Barskanmaz eine historische Tatsache, aber eben eine historische. Worauf es für ihn ankommt, ist, wie wir als heutige Zeitgenossen Kant lesen oder lesen wollen. Als Rassisten oder als Verfechter einer universellen Menschenwürde.
Auch bei Kant ist die Menschenwürde unantastbar. Also kantisch ausgedrückt, es hat kategorische Geltung, die Menschenwürde. So sehen wir die sehr, sehr, sehr große Nähe des kantischen Konzepts der Menschenwürde zum Konzept der Menschenwürde im Grundgesetz und auch in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts.
Genau das ist der Forschungsschwerpunkt von Cengiz Barskanmaz. Der Zusammenhang zwischen Kants Philosophie und dem westlichen Verständnis von Menschenwürde und Grundrechten.
Aus heutiger Sicht können wir bestätigen, dass der Begriff der Menschenwürde im deutschen Kontext oder auch allgemein im Völkerrecht auch vor allem zurückgeht auf Kant. Und vor allem zurückgeht auf Kants Tugendlehre. Was wir nicht machen dürfen, ist Kants Konzept der Menschenwürde schon wie heute als einen Rechtsbegriff zu verstehen. Das ist es bei Kant noch nicht. Oder ein Grundrecht. Das war es bei Kant nicht. Dennoch können wir sagen, dass durch das Bundesverfassungsgericht durchaus Kant rezipiert wurde und sogar wortwörtlich übernommen wurde.
Das Bundesverfassungsgericht hat sich Kant angeschlossen oder ihn sich angeeignet, als es darum ging, Artikel 1 des Grundgesetzes zu interpretieren. Die Menschenwürde ist unantastbar. Formuliert haben den die Mütter und Väter des Grundgesetzes, die sicher nicht alle Kant gelesen hatten, die aber alle unter dem Schock des Nationalsozialismus standen und deshalb eine Verfassung schreiben wollten, die verhindern sollte, dass jemals wieder eine staatliche Gewalt entstehen könnte, die Menschen nicht als Subjekte anerkennt, sondern zu Objekten degradiert.
Die Selbstzweckformel, die wir ja bei Kant kennen, damit verweist ja Kant darauf, dass der Mensch Zweck an sich ist und niemals bloß als Mittel behandelt werden darf. Kant spricht von dem Verdinglichungsverbot. Damit meint er, dass ein Mensch nie zu einer Sache herabgewürdigt werden sollte. Für das Bundesverfassungsgericht ist die Menschenwürde heute verletzt, wenn ein Mensch zum bloßen Objekt des staatlichen Handelns geworden ist.
Zu Kants Lebzeiten war das durchaus üblich. Die krasseste Form, die diese Verdinglichung von Menschen annehmen konnte, war die Sklaverei. Die hatte Kant in seinen frühen Schriften gerechtfertigt und in späteren verurteilt, weiß Andrea Esser, Professorin für praktische Philosophie an der Uni Jena.
Ich sehe in Kant eigentlich nur einen exemplarischen Fall eines überindividuellen Phänomens. Er steht in einer Tradition des Rassismus, wir aber auch noch.
Denn all unser westliches Denken und unsere Demokratie, die sich um Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit entwickelt hat, fußt auf dem Universalismus. Der Idee der Gleichheit aller Menschen, die Kant formuliert hat. Und egal, ob der gleiche Kant nur am Anfang oder sogar bis zum Ende seines Lebens gleichzeitig ein Rassist gewesen sein mag, der Kant der Menschenwürde ist sozusagen aus dem Kant des Rassismus erwachsen.
Wir sitzen schon längst mit Kant in einem Boot. Wir erkennen ja die Stereotypen und Abwertungen in seinen Schriften bestens, weil wir über rassistisches Wissen verfügen und selber auch davon geprägt sind. Der unheimliche Kant wohnt also bereits in uns. Wenn ich in der nun fraglos kritischen Schrift Grundlegung zur Metaphysik der Sitten von den Südseeeinwohnern lese, die Kant zur Veranschaulichung einer allzu genügsamen und etwas animalischen Lebensart nennt, wenn ich davon lese, dann produziert meine Einbildungskraft im Nu bereitwillig die ganzen Klischees, mit denen ich groß geworden bin und auf die ich auch heute noch treffe.
Kant hat den Rassismus seiner Zeit unterbewusst aufgesogen, ihn zunächst reproduziert und dann bekämpft. Ob er seinen eigenen Rassismus komplett losgeworden ist oder nicht, wusste er vermutlich selbst nicht. Und uns geht es heute ganz genauso, sagt Andrea Esser.
Das zeigt meines Erachtens, welches rassistische Gift wir möglicherweise unbemerkt mitschlucken und reproduzieren, wenn wir die wichtigen kritischen Einsichten Kants rezipieren. Daher müssen auch wir Gegenstand der rassismuskritischen Reflexion sein.
Zum Beispiel, wenn wir als Bundesbürger das Grundgesetz als unsere Verfassung betrachten. Dann müssen wir uns bewusst sein, dass die Väter und Mütter des Grundgesetzes historisch gar nicht anders konnten, als an die rassistische Diktatur des Nationalsozialismus anzuknüpfen, die ja noch kaum vergangen war, ergänzt Cengiz Barskanmaz.
Wie bei Kant ist auch das Konzept der Rasse im Grundgesetz eher biologisch zu verstehen. Hier ist das Grundgesetz eben, wie Kant selbst, eigentlich Kind seiner Zeit. Es mag dann durchaus stimmen, dass der Verfassungsgeber nicht frei war von biologischen Rassenvorstellungen, aber mit dem heutigen Kenntnisstand, würde ich argumentieren, ist es durchaus möglich, Rasse als eine soziale Konstruktion zu verstehen. Das heißt, dass im Grundgesetz selbst einerseits anfänglich ein biologisches Konzept von Rasse enthalten war, aber wir mit dem jetzigen aktuellen Forschungsstand, naturwissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Forschungsstand und im Hinblick auf das Gleichheitsversprechen des Grundgesetzes Rasse als eine soziale Konstruktion verstehen können.
Menschenrassen im biologischen Sinne gibt es nicht. Schon gar nicht solche, die man anhand von Hautfarben definieren könnte. Alle Europäer sind individuell unterschiedlich hell. Und alle Afrikaner sind individuell unterschiedlich dunkel. Das sind graduelle oder fließende Unterschiede und Übergänge, die an ihrem Menschsein nichts ändern. Das wusste auch Kant, stellt Micha Brumlik klar, Senior Fellow am Selma-Stern-Zentrum für jüdische Studien Berlin-Brandenburg.
Immanuel Kant hatte zwar rassistische Vorurteile, war aber kein Rassist, der glaubte, dass Rasseeigenschaften angeboren und unveränderlich seien. Hier geht die vor allem in den letzten Jahren lebhaft geführte angelsächsische Debatte von einem Lernprozess des Königsbergers aus.
Dieser Lernprozess begann damit, dass Kant das Streben nach Vernunft oder Aufklärung als höchsten Zweck menschlichen Daseins definierte. Weil zu seinen Lebzeiten sich die Europäer, dank ihrer technologischen und ökonomischen Überlegenheit, fast alle anderen Völker unterwarfen, schlussfolgerte Kant, Menschen weißer Hautfarbe seien mehr als andere vernunftbegabt. Diese Vermutung müsse man heute als rassistisch verwerfen, betont Micha Brumlik und fügt hinzu, Kant benannte aber auch noch andere äußere Faktoren, die es Menschen erleichtern oder erschweren könnten, zur Vernunft zu finden. Kant erwähnte etwa das Klima oder die Geografie verschiedener Kontinente.
In der Wissenschaftssprache des späten 19. Jahrhunderts erweist sich Kant als jemand, der davon ausgeht, dass die organischen Eigenschaften von menschlichen Großgruppen keineswegs unveränderlich in deren Genen liegen, sondern durch die klimatischen Umstände geschaffen, als solche in gewisser Weise auch kulturell und sozial vererbt werden können.
Daher könne und solle man Kants Philosophie auf nicht-rassistische Weise lesen und weiterdenken, meint Micha Brumlik. Man müsse Kants Hypothese nachgehen, dass kulturelle und soziale Umstände Menschen oder Gesellschaften dazu befähigen oder daran hindern könnten, zur Vernunft zu gelangen.
Diese Ansicht aber ist soziologisch nur zutreffend. Menschen, die in autoritären Verhältnissen sozialisiert werden, können tatsächlich ihre Vernunft nur schwerlich zur Entfaltung bringen. Ist doch Kultur nichts anderes als eine Form zweiter Natur.
Niemand habe dies klarer herausgearbeitet als Theodor Adorno und Max Horkheimer in ihrer Dialektik der Aufklärung, in der sie Kants These vom Streben nach Aufklärung als höchstem Sinn menschlicher Existenz einer kritischen Prüfung unterzogen. Die beiden Philosophen wollten Mitte der 40er Jahre verstehen, warum ausgerechnet das Volk der Dichter und Denker sich der grenzenlosen Barbarei und Irrationalität des Nationalsozialismus hingegeben hatte. Und sie kamen zu dem Schluss, dass dies natürlich nichts mit irgendwelchen genetischen Dispositionen der Deutschen zu tun hatte, sondern mit autoritären gesellschaftlichen Strukturen, die grundsätzlich jede Gruppe von Menschen schaffen, aber auch wieder überwinden kann. Den ersten Schritt hierzu haben die Westdeutschen 1949 getan mit dem Grundgesetz. Darin haben sie im doppelten Sinne an Kant angeknüpft, an seinen Begriff der Menschenwürde und an seinen Begriff der Rasse. Obwohl der auch von den Nationalsozialisten verwendet worden war und daher heute vielen Tabu erscheint, wie Cengiz Barskanmaz feststellt.
Woran, glaube ich, viele scheitern. Es gibt für mich einen qualitativen Unterschied zwischen einem Unrechtsbegriff der Rasse und einem Menschenrechtsbegriff der Rasse. Der Begriff Rasse in den Nürnberger Rassengesetzen ist ein Unrechtsbegriff. Es ist ja ein Unterschied, ob durch das Gesetz selbst Rassen kreiert werden und Rassen definiert werden, um sie auch zu diskriminieren und im Vergleich dazu ein Antidiskriminierungsrecht, das gerade Schutz vor Diskriminierung aufgrund der Rasse bieten möchte. Also dieser qualitative Unterschied darf in der Debatte nicht verloren gehen. Daher ist der Rassebegriff in der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland das Herzstück eines postnationalsozialistischen Rechts gegen Rassismus.
Nämlich dann, wenn man das Grundgesetz so liest, wie das Bundesverfassungsgericht es auslegt. Und nicht so wie einige postkoloniale Denker, die einzelne, unübersehbar rassistische Äußerungen Kants aufspießen und sich darüber aus guten Gründen empören, um daran anschließend dann womöglich seine gesamte Philosophie abzulehnen, wie Andrea Esser, Philosophieprofessorin in Jena, bemerkt.
Ich habe auch erfahren, dass mich ein schnelles, selbstgerechtes Urteil über einen Autor, über den ich mein ganzes akademisches Leben lang gearbeitet habe, in emotionale Unruhe versetzt.
Diese Unruhe müssen Sie und alle Kantianerinnen aber aushalten, befindet Andrea Esser. Denn die Vorwürfe der postkolonialen Denker sind ja nicht aus der Luft gegriffen.
Ich habe dann in die besprochenen Schriften geschaut und mich gefragt, kann ich, will ich, muss ich jetzt die Frage, Kant ein Rassist eigentlich beantworten? Nun, ich werde Kants Schriften weiterhin lehren und darüber forschen. Doch dafür ist es vielleicht auch besser, diese Frage nicht abschließend zu beantworten. Denn es hält die Beunruhigung wach, dass wir es vielleicht immer noch nicht so viel besser wissen als Kant.
Deswegen sollten weiße wie postkoloniale Denker Kant immer wieder neu lesen und gemeinsam diskutieren, empfiehlt Andrea Esser. Und sie sollten weniger ihn prüfen als sich selbst. Lesen wir Kant jetzt möglicherweise unterbewusst rassistisch oder lesen wir ihn menschenfreundlich? Mit dieser Aufgabe werden Philosophinnen und Kantleser auf der ganzen Welt vermutlich niemals fertig werden.
War Kant ein Rassist? Über eine interdisziplinäre Diskussionsreihe in Berlin berichtete Andreas Beckmann.